Live after Lehramt.
Wenn wir mit langzeiterkrankten Lehrkräften arbeiten, dann dürfen die ja durchaus nebentätig sein, ne? Aber nicht in einem großen und wirtschaftlich ambitionierten Rahmen. Dann sind es oftmals diese Tätigkeit, die Arbeit in einer kleinen Buchhandlung, die Arbeit in einem Bioladen, die Arbeit in einem kleinen Schuhgeschäft für Kinder, die diesen Personen wieder Freude bereitet, die ihnen die Idee davon gibt, dass man auch gerne zur Arbeit gehen kann.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das für viele von euch vielleicht ein erster Schritt in eine berufliche Veränderung sein könnte, nämlich das berufliche Downshifting. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Welche Optionen gibt es? Heute stelle ich dir 5 Downshifting-Berufsalternativen vor und wir schauen uns an, wann die zu dir passen könnten und wann vielleicht eher nicht. Bevor wir starten, habe ich heute noch eine wichtige Info für alle Hörerinnen und Hörer, die spüren, dass sich 2026 beruflich was verändern soll. Zum Beispiel in Richtung Downshifting. Oder eben auch nicht. Das wirst du vielleicht am Ende der Folge besser einschätzen können. Die Weihnachtszeit ist jetzt mitten im Gange. Das neue Jahr rückt näher. Und mit dem neuen Jahr das nächste Schulhalbjahr. Und mit dem zweiten Schulhalbjahr beginnt für viele Lehrkräfte eine Phase, in der auch beruflich Weichen gestellt werden. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, bis Sommer 2026 will ich meinen Weg neu sortieren. Vielleicht sogar komplett neu ausrichten. Wenn dich das anspricht, dann ist unsere Jahreswechsel-Coaching-Aktion genau für dich gemacht. Wer im Dezember 2025, im Januar oder auch Februar 2026 mit uns ins Coaching einsteigt, erhält einen zusätzlichen Bonusmonat zu unserer grundsätzlichen Coaching-Zeit von 6 Monaten. Ergo 6 plus 1 gleich 7 Monate erkenntnisreiche Coaching-Zeit mit uns, in der du Weichen stellen kannst. In dieser erweiterten Zeit kannst du zum Beispiel deine berufliche Richtung klären. Egal, ob innerhalb oder außerhalb des Systems. Du kannst deine Bewerbungsunterlagen und deinen Auftritt professionell aufbauen. Du kannst dir eine passende Karrierealternative heraussuchen, identifizieren, erproben und vielleicht auch schon zum Sommer 2026 antreten, wenn das dein Ziel ist. Du kannst deinen beruflichen Wechsel souverän vorbereiten und selbstbestimmt in dieses nächste Kapitel starten. Damit du dir dieses Paket sichern kannst, solltest du dir jetzt aber auch ein Erstgespräch mit meinem Team sichern. Denn gerade zum Jahresende sind unsere Gesprächskapazitäten sehr schnell vergeben. Da haben wir durchaus auch eine Wartezeit auf ein Erstgespräch. Und damit du rechtzeitig von dieser Aktion noch profitieren kannst, solltest du heute vielleicht sogar noch reinschauen und dir einen Termin buchen. Im Erstgespräch prüfen wir gemeinsam deine Situation und wenn bei dir echtes Interesse besteht, etwas zu verändern, dann folgt ein vertiefendes Zweitgespräch, das dir all die Details, all die Transparenz über unsere potenzielle Zusammenarbeit liefert, die du brauchst, um abzuwägen, ob du mit uns starten möchtest. Bestenfalls natürlich im Rahmen dieser Bonusaktion. Den Link zum Erstgespräch findest du in den Shownotes und auf isabelprobst.de. Lass uns jetzt den Blick auf das Thema Downshifting richten. Downshifting, ja, die Englischlehrer und nicht nur die unter euch, die haben jetzt schon geschaltet. Es geht nämlich auch um Schalten, nämlich um Runterschalten, wie im Auto einen Gang zurückschalten. Downshifting, das bedeutet, dass man bewusst von einem komplexen, anspruchsvollen Job in eine weniger stressige, weniger verantwortungsvolle, natürlich auch oft weniger gut bezahlte Tätigkeit wechselt. Aber das absichtsvoll. Das ist also jetzt kein Werturteil über die Person, über die Fähigkeiten oder die Bedeutung, Wichtigkeit, Unwichtigkeit des neuen Jobs. Oft wird Downshifting gewählt, weil das strategisch jetzt gerade das Richtige ist. Vielleicht vorübergehend, vielleicht aber auch dauerhaft. Es geht also darum, die eigene Lebenssituation zu entschleunigen. Und für viele geht es darum, Raum für Erholung zu schaffen. Raum, um überhaupt erstmal wieder zu sich zu kommen, für Reflexion, für wirkliche Neuorientierung. Manche meiner Kundinnen und Kunden nennen es Schuldetoxing. Und es ist schon hilfreich, in einem Job zu sein, der einen nicht überfordert und einem aber gleichzeitig zeigt, hey, ich bin selbstwirksam, ich werde wertgeschätzt, es macht einen Unterschied, ob ich komme oder ob ich nicht komme. Ich werde begrüßt, ich kriege positives Feedback auf den Beitrag, den ich zu leisten vermag. Und es macht mir auch Spaß. Das ist ein komplett neues Selbstkonzept. Ich gehe gerne zur Arbeit. Sowas können zum Beispiel Downshifting-Jobs leisten. Viele Lehrkräfte, die sich beruflich verändern wollen, sehnen sich nach einem Job, der eben weniger emotional und kognitiv belastend ist. Ich habe so einige Personen im Ohr, die gesagt haben, oh, ich würde am liebsten so im stillen Kämmerlein einfach nur Papier abstempeln. Ich hätte gern einfach nur so einen stillen Verwaltungsjob. Oder eine Person hat gesagt, am liebsten würde ich mit Steinen arbeiten. Hätte ich doch Geologie studiert. Also ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, ne? Aber man sieht daraus den Wunsch nach weniger Reizüberflutung, nach weniger Kontakten, nach weniger Taktung, geringere Pace und einfach ja weniger Komplexität in der Kommunikation und in den Anforderungen, die an einen gestellt werden. So, Achtung, es ist natürlich wichtig zu wissen, ob das langfristig für dich passt oder ob das eben gezielt nur eine Übergangsphase sein soll. Warum ist das attraktiv? Klar, viele Lehrkräfte erleben eine chronische Überforderung durch die Vielzahl an Aufgaben, Unterricht, Elternarbeit, Konfliktmanagement, Orga, you name it, ne? Und das hat viele auch in eine akute Überlastungssituation gebracht. Da ist dann der Fluchtimpuls oft sich beruflich das Gegenteil so herzusehnen. Also etwas, was einfach sehr, sehr absehbar ist, was ganz klare Grenzen hat. Man lässt die Arbeit auf der Arbeit, das Wochenende ist klar, die Feierabende sind gesichert, die Zuständigkeiten sind geklärt. Ja, und ich nehme auch emotional wenig mit nach Hause, ne? Es ist auch für Personen interessant, die jüngere Kinder haben. Gerade Lehrerinnen und Lehrer mit kleinen Kindern wünschen sich oft mehr Zeit und Energie für die Familie. Klar, da soll Geld reinkommen. Oftmals beruht das Konzept darauf, dass es zwei Verdiener und Verdienerinnen eben gibt, ne? Oftmals ist einer Hauptverdiener oder Hauptverdienerin und die andere Person steckt für die Kinder eher beruflich zurück. Klassisches Modell, gibt es natürlich auch tausendfach anders gelebt, aber so ist es ja ganz häufig. Und diese zweite Person arbeitet aber trotzdem häufig auch in einem geringeren Rahmen, ja? Inwiefern geringer, das sei hier eben überhaupt nicht bewertet. Meistens ja einfach quantitativ geringer. Aber beim Downshifting geht es nicht nur um die reine Quantität. Warum könnte das strategisch noch attraktiv sein für eine Lehrperson, erstmal so einen Downshifting-Job zu ergreifen? Ja, wie bereits erwähnt, nach dem Jobwechsel möchten sich viele erstmal neu finden, ohne direkt wieder in so eine hochkomplexe berufliche Rolle reinzuspringen. Denn das bedeutet ja, sich mit Vollgas einzuarbeiten. Ne, wenn man viel verdient, ist auch die Erwartung entsprechend hoch, viel zu leisten. Und viele kommen aber ja aus dieser Akutbelastungssituation und wollen den nahtlosen Übergang, ohne vielleicht jetzt erstmal noch 4 Wochen in Urlaub zu fahren, sondern die brettern so durch von einer Überlastung und die Angst ist dann hoch, dass bei der nächsten Einarbeitung die Überlastung direkt auch schon wieder Überhand nimmt und einen weggrätscht. Dementsprechend ist es für manche der strategische Schritt, sich erstmal einen Job zu suchen, der weniger komplex ist, natürlich auch schlechter bezahlt, und sich aus dieser Rückendeckung heraus zu bewerben in die Perspektive, die man eigentlich im Hinterkopf hat. Im besten Fall zahlt dieser Downshifting-Job schon ein auf die Perspektive, die man eigentlich im Hinterkopf hat. Also bringt einen in eine bestimmte Branche schon rein, wo man Branchenorientierung festigt. Ja, und dann ist es natürlich vielleicht besser für die eine oder andere Person, dass überhaupt Einkünfte da sind, als dass eben keine Einkünfte da sind. Denn verbeamtete Lehrkräfte haben nach dem Ausstieg aus dem Lehrberuf keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Dementsprechend ist da entweder wirklich Zeit, komplett aus Eigenkapital zu überbrücken, oder man sucht sich eben einen Job, der finanziell schon mal so einiges abpuffert, auch wenn man vielleicht trotzdem noch Kapitalverzehr hat. Und ja, auch aus dem Grund kann das attraktiv sein. Ich möchte dir im Folgenden 5 Möglichkeiten vorstellen von beruflichem Downshifting, 5 ganz konkrete Rollenprofile, die unter unseren Kundinnen und Kunden auch eingeschlagen werden. Für manche als dauerhaftes Modell und für andere als Übergangsmodell. Und es sei nochmal betont, da ist überhaupt keine qualitative Wertung dabei, mit der ich jetzt hier anspielen wollte auf, das sind die minderwertigen Jobs, die sind kognitiv wenig herausfordernd oder da schiebt man nur einen Lauen, also mega ruhige Kugel. Ist auch nicht immer so in diesen Jobs, aber was wir dort haben, ist in der Regel eine Komplexitätsreduktion und eine verstärkte Möglichkeit der Abgrenzung, weil man einfach keine Arbeit mit nach Hause nimmt. Und hör dir diese Möglichkeiten einfach mal an. Du kannst ja selber deine Bewertung vornehmen, ob das für dich relevant ist oder weniger relevant oder ob du das für stressig hältst oder für weniger stressig. Es sei dir gesagt, Personen aus unserem Kunden- und Kundinnenkreis ergreifen diese Jobs aus den unterschiedlichsten Überlegungen und unterschiedlichsten Strategien. Los geht's. Nummer 1, das ist die Büroassistenz. Die Verwaltungskraft, also Verwaltungsjobs, assistierende Jobs aller Art, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, aber nicht zwingend im öffentlichen Dienst. Das könnte sein als SachbearbeiterIn im öffentlichen Dienst, in der Schulverwaltung vielleicht sogar, aber nicht nur. Es könnte auch in der Kommunalverwaltung sein oder Mitarbeit bei einer Stiftung, in einem Förderprogramm, in einem Bildungsprojekt. Charakteristisch ist aber der sachbearbeitenden Status, der Assistenzstatus. Du bist eben keine Führungskraft, du bist nicht maßgeblich für den Projekterfolg oder das Gelingen verantwortlich, sondern du bist operative Kraft und arbeitest dem Ziel zu. Aber du hast ein Team, du hast einen Vorgesetzten und du hast klare Arbeitszeiten, klar abgesteckte Aufgaben. Geeignet kann das sein für Lehrkräfte, die super gerne organisieren, strukturiert sind, gut in Time arbeiten, die aber den direkten Kontakt mit viel Publikumsverkehr meiden wollen. Das kann geeignet sein für Personen, die klare Strukturen und geregelte Arbeitszeiten suchen, also Menschen, die Struktur mögen, die sich in einem ruhigen Umfeld eher wohlfühlen. Das kann etwas sein für Personen, die sich nach weniger emotionaler Arbeit sehnen. Das ist sicherlich auch strategisch schon vorbereitend für Personen, die sich langfristig in Richtung Projektmanagement sehen oder Teamkoordination. Es kann also so ein Einstieg sein in eine Branche, vielleicht hast du Zielbranche Non-Profit-Bereich oder Zielbranche IT, da kann so eine Assistenzstelle oder ein sachbearbeitenden Job schon den Fuß in der Tür für dich bedeuten, um dich eben in dieser Branche zu vernetzen, dich nebenher vor allen Dingen auch weiterzubilden. Denn das ist auch ein großer Pluspunkt von Downshifting-Jobs, dass es Kapazitäten bei dir freimacht, um dich nebenher weiterzubilden. Es kann auch was sein für Personen, die eben mehr Zeit für die Familie, für die Kinder möchten. Ja, und es kann auch was sein für Sicherheitsmenschen. Zum Beispiel Personen, die von den Sicherheiten des öffentlichen Dienstes weiterhin profitieren möchten. Dann geht es allerdings vermehrt um Anstellungen im öffentlichen Dienst, ne? Also als Kommunalkraft auf TVÖD. Meistens so besoldet auf E7, E8, E9. Genau. Weniger geeignet wäre das für Personen, die sich kreativ oder gestalterisch ausleben möchten, Personen, die sich schnell unterfordert fühlen, die sich von repetitiver Arbeit gelangweilt fühlen und Menschen, die Karriere machen wollen, die eigentlich schnell größere Verantwortung übernehmen wollen. Wir kommen zum Punkt 2. Das sind Jobs im Bereich Kundenservice oder Kundensupport. Beispiel Mitarbeit im Kundenservice eines Bildungsunternehmens, eines Ad-Tech-Unternehmens, also eines Technologieunternehmens, eines IT-Unternehmens, das Software oder Hardware für den Bildungsbereich anbietet und da natürlich die Kunden in der Anwendung betreut. Die Kunden sind dann in der Regel vielleicht Schulen, Schulträger, die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen selbst. Und die müssen ja mit einem bestimmten Programm auch umgehen lernen. Und wenn es Bugs gibt, wenn es Herausforderungen gibt, irgendwelche Prozesse darzustellen, brauchen die Ansprechpartner, die ihnen erklären, wie man das Ding anwendet. Sowas könnte das sein, ne? Mitarbeit, Kundenservice, Customer Happiness, Customer Satisfaction in Verlagen, in IT-Unternehmen, technischer Support oder Beratung, zum Beispiel für Lernsoftware, für digitale Tools, könnten auch sein Hotline-MitarbeiterInnen in der Nichtbildungsbranche, wer weiß, Hotellerie oder Reisebranche. Jetzt wirst du sagen, naja, Hotline-MitarbeiterInnen, das hat doch einiges an Konfliktpotenzial. Da rufen doch auch massiv unzufriedene Kunden an. Ja, es ist ja nicht gesagt, dass das ein komplett konfliktfreies Feld ist. Im Kundenservice, da treten natürlich auch Kundinnen und Kunden in Erscheinung, die ein Produkt nicht richtig anwenden, deswegen frustriert sind, wo eine Dienstleistung in die Hose gegangen ist. Ja, wo du Konflikte managen musst, aber in einem abgegrenzten Rahmen. Oft im digitalen Raum oder am Telefon mit ganz klaren Arbeitszeiten. Und du wirst dafür geschult, damit umzugehen, mit diesen abgegrenzten Themenbereichen. Die Leute kommen also nicht mit Gott weiß was für komplexen Themen und Lebenserwartungen auf dich zu, so wie ja auch im Schuldienst mit Eltern, die ja alles reinprojizieren in ihr Kind und alle Zukunftserwartungen lasten irgendwie auf deinen Schultern, weil du jetzt die 4 gibst und nicht die 2. Da ist das natürlich deutlich abgegrenzter, wenn es um eine klare Dienstleistung oder ein Produkt geht. Für manche ist das super aus dem Homeoffice machbar und es geht natürlich nicht nur um Konfliktmanagement. Es geht vor allen Dingen um Kommunikation und es gibt auch ganz viel Wertschätzung und positive Interaktion im Bereich Kundensupport. Geeignet ist das für Lehrkräfte, die kommunikativ sind, die gerne Menschen unterstützen, Personen, die klare Arbeitszeiten und weniger Verantwortung suchen und Personen, die einfach was komplett anderes wollen, die einen Job suchen, für den es nicht eine umfangreiche Weiterbildung braucht, sodass man diesen Job eigentlich erst nach einem Jahr IHK-Zertifikat oder so ergreifen kann. In der Regel eignen sich deswegen ja bildungsnahe Branchen, weil man da die Branche ja schon versteht und im Grunde vielleicht sogar die Sprache der Zielgruppe spricht. Weniger geeignet ist das für Lehrkräfte, die sich schnell langweilen, weil es einfach repetitiv ist, weil weniger Komplexität im Spiel ist und weniger Verantwortung. Wenig geeignet ist das definitiv für Menschen, die sich nicht mit der freien Wirtschaft und mit der Unternehmenswelt identifizieren können. Denn Customer Service, das ist etwas durch und durch freie Wirtschaftliches. Denn ja, es gibt einen Kunden, der hat Geld gezahlt und der will eine Gegenleistung und der braucht Beratung, damit er diese Leistung in Anspruch nehmen kann, beziehungsweise die korrekte Leistung kriegt. Da gibt es dann eben Kommunikation, die gemacht werden muss, damit da zufriedene Kunden, zufriedene zahlende Kunden am Ende stehen. Und im Bildungsbereich sind wir ja auch viel mit Unzufriedenheit konfrontiert, aber wenigstens zahlen die Leute nicht dafür. An Privatschulen ist das was anderes. Das merkt man direkt, dass dann auch Eltern die Mentalität haben, wir haben das doch hier eingekauft. Warum macht unser Sohn hier jetzt nicht den Abschluss? Wir bezahlen doch 500 Euro pro Halbjahr. Den haben wir uns quasi erkauft. So, das ist was anderes, ne? Aber gerade im Kundenservice Support, da muss man natürlich damit umgehen können, dass da Geld im Spiel ist. Und wenn Geld da ist, dann haben das Leute gezahlt. Und wenn die unzufrieden sind, dann können die schlechte Bewertungen schreiben. Das kann die Firma in Verruf bringen. Schlechte Google-Bewertungen, schlechte, was weiß ich, Bewertungen, ne? Da geht ja viel drum heutzutage. Und wenn du grundsätzlich wirtschaftskritisch bist, dann kann ich dir sagen, das ist nichts für dich. Natürlich muss man auch sagen, dass Kundenservice mit einem geringeren Gehalt oft korreliert. Nicht zwingend. Im Kundenservice gibt es ja durchaus auch Teamlead-Positionen, Positionen, auf denen man mehr Verantwortung, auch mehr Umsatzverantwortung trägt. Key Account Management, Account Management zum Beispiel. Aber über diese Positionen sprechen wir aktuell nicht, weil das sind nicht die mit den niedrigen Einstiegsschwellen. Gut, das muss man ja selber für sich abwägen. Punkt 3, das sind Tätigkeiten zum Beispiel in Bibliotheken oder Archiven. Also Mitarbeit in Schulbibliotheken, Mitarbeit in Stadtbibliotheken, Arbeiten in wissenschaftlichen Bibliotheken oder eben auch spezifischen Archiven. Kunstarchive, historische Archive, Archive von großen Unternehmen im Unternehmensarchiv. Das ist geeignet für Lehrkräfte natürlich mit einem starken Hang zu Literatur, zu Büchern oder eben für Historiker. In Geschichte hat der ein oder andere ja vielleicht sogar Archivwissenschaften mitstudiert. Das wäre dann der Optimalfall. Aber auch KünstlerInnen kenne ich, die in Kunstarchiven tätig sind. Da geht es dann um Einscannen von Arbeiten, Erfassen von Arbeiten, Katalogisieren von Arbeiten und sicherlich noch viel mehr. Das ist geeignet für Personen, die einfach eine ruhige, strukturierte Arbeitsatmosphäre suchen. Menschen, die sich durch den direkten Kontakt mit vielen Menschen überfordert fühlen, die können da sehr von profitieren, wenn man lieber im Hintergrund arbeitet, lieber vor sich hin arbeitet. Weniger geeignet ist es dementsprechend für Menschen, die in sozialer Interaktion überhaupt erst aufblühen, die dynamische, abwechslungsreiche Aufgaben bevorzugen. Und nicht geeignet ist es wiederum für Menschen, die keinen Bock auf Routinearbeiten haben. So wie bei vielen dieser Jobs, die ich hier vorstelle. Aber es ist ja auch genau diese Komplexitätsreduktion, die viele möchten, ne? So, Punkt Nummer 4. Das könnten sein Jobs in der Erwachsenenbildung. Jetzt sagst du dir, Moment, aber Bildung, das ist doch genau das, wovon ich weg will. Viele Menschen, viele Erwartungen, viele Reize, starke Taktung. Das muss aber ja nicht zwangsläufig so sein. Zum Beispiel als Dozentin an einer Volkshochschule für ein oder zwei Sprachkurse, für Computerkurse, für handwerkliche Kurse oder im DAF-DATS-Bereich für Alphabetisierungskurse, für Deutschkurse A1 bis C1, sage ich jetzt mal, ne? Du hast fest zugewiesene, überschaubare Lerngruppen. Das sind Erwachsene, die da oftmals freiwillig sind, zum Beispiel in der Volkshochschule, manchmal nicht freiwillig sind, zum Beispiel in Maßnahmen, die von der Agentur für Arbeit verordnet wurden, die aber doch alle ein Ziel dahinter haben, ein intrinsisch motiviertes Ziel, entweder die Teilhabe am Arbeitsmarkt oder das sich Aneignen einer Fremdsprache, auf die man selbst Bock hat. Und durch diesen Freiwilligkeitscharakter, der häufig dabei ist, und die Arbeit mit Erwachsenen, ist das Ganze doch deutlich planbarer, überschaubarer und auch reizärmer als in der Arbeit mit Jugendlichen und vor allen Dingen dann mit so vielen Lerngruppen im Vormittag im 45-Minuten-Takt. Überhaupt bringt die Erwachsenenbildung ja nicht nur Lehren und Lernen mit sich, sondern auch Beratung und Coaching. Zum Beispiel Weiterbildungsberatung oder Coaching im Rahmen der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Das sind eigentlich ziemlich dankbare Jobs für Bildungsprofis wie Lehrkräfte, die ja auch oft schon beraten haben und die sich wünschen, sich mehr mit den individuellen Bedürfnissen und Zielen von einzelnen Personen zu befassen und für diese Personen eben auch Wege zu erarbeiten oder mit diesen Personen gemeinsam. Zum Beispiel bei Bildungsträgern, die für die Agentur für Arbeit Maßnahmen durchführen. Das kann geeignet sein für Lehrkräfte, die weiterhin unterrichten möchten. Das sind gar nicht so wenige, aber eben mit einer anderen Zielgruppe, Erwachsene statt Kinder und Jugendliche. Das kann attraktiv sein für Menschen, die flexible Arbeitszeiten schätzen, die projektbasiert arbeiten möchten. Und je nachdem, wo man da lehrt, ist es dann eher Arbeit am Vormittag, zum Beispiel in den Alphabetisierungskursen, in den Sprachkursen für Zugewanderte oder Arbeit am Nachmittag oder Abend. Das wären dann eher die Volkshochschulen, die sich im Hobbybereich abspielen. Das kann geeignet sein für Personen, die sich für Lifelong Learning begeistern oder auch für irgendwelche Nischenfertigkeiten, die auch Nischensprachen beherrschen, wie Isländisch. Oder auch Personen, die im frühkindlichen Bildungsbereich noch mit Eltern arbeiten wollen, vielleicht an einer Familienbildungsstätte, wo jemand mit einer Pickler-Ausbildung oder jemand mit einer Family Lab-Ausbildung dann Babykurse gibt oder Elternkurse, Erziehungskurse, Beratungsangebote macht. Ne? Weniger geeignet kann das sein für Lehrkräfte, die eine feste Anstellung mit geregeltem Einkommen suchen. Denn viele Jobs in der Erwachsenenbildung sind Honorarstellen und damit freiberuflich und projektbezogen. Manche lösen das dadurch, dass sie eben mehrere Dozentenaufträge haben, an mehreren Stellen für mehrere Auftraggeber Honorarkraft sind. Und wer grundsätzlich keine Lust mehr hat auf die Arbeit im Kontext Lehren und Lernen, der kann sich das im Grunde direkt schenken. Kommen wir zum fünften und letzten Tätigkeitsfeld und das sind Tätigkeiten im Einzelhandel und in der Gastro. Beispiele wären Verkäufer in Buchhandlungen oder in Bioläden, in Unverpacktläden, in Dekogeschäften, in Kinder-Barfußschuhläden oder anderen Nischenbranchen. Es muss ja nicht immer die große Supermarktkette sein, wo man dann Paletten bestückt. Es gibt so viele kleine, schnucklige Einzelhandelskonzepte, die einfach was sind für Menschen mit einem Sinn für Ästhetik oder für Menschen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist. Und da gibt es ein ganz, ganz kleines Ladenteam, wo man vielleicht auch schon schnell Verantwortung über einen abgegrenzten Bereich erhält. Ähnlich kann das sein in der Gastro. Auch hier rede ich jetzt nicht von der großen Systemgastronomie oder den Fastfood-Restaurants, wo du die Burger wenden sollst, sondern vielleicht von kleinen Cafés mit veganem Kuchen. Ne? Also es gibt ja diese kleinen inhabergeführten Geschäfte und Gastronomien. Und das kann für Lehrkräfte eine Möglichkeit sein, ganz niedrigschwellig zu jobben, in einem Rahmen, der ihnen Freude bereitet, der sie natürlich auch körperlich herausfordert, aber kognitiv nicht überfordert und auch oft in positive Interaktion mit Menschen bringt. Natürlich wird das in der Regel nicht gut bezahlt, aber ich habe ja gesagt, es gibt Gründe, warum Menschen das strategisch machen und warum genau so ein Job jetzt gerade das Richtige ist. Geeignet ist das absolut für Lehrkräfte, die einen ganz klaren Schnitt zum Bildungsbereich suchen, die erstmal was vollkommen anderes machen möchten. Für Menschen, die gerne mit Kundinnen und Kunden interagieren, die Spaß an praktischen Tätigkeiten haben. Für Menschen, die kurzfristig eine weniger anspruchsvolle Tätigkeit suchen, um sich beruflich wieder neu zu sortieren. Aber eine Tätigkeit, die ihnen Freude bereitet, wo man ganz konkrete Ergebnisse sehen kann. Weniger geeignet ist das natürlich für Personen, die auf ein hohes Einkommen angewiesen sind, denn diese Berufe werden oft schlechter bezahlt. Es ist sicherlich auch weniger geeignet für Personen, die körperlich nicht belastbar sind oder die unregelmäßige Arbeitszeiten vermeiden möchten, denn da gibt es oft Schichtbetrieb oder man trägt schwere Dinge. Es ist durchaus aber geeignet für Personen, die in Rekonvaleszenz aus psychischer Erkrankung sind. Auch das sehe ich häufiger, wenn wir mit langzeiterkrankten Lehrkräften arbeiten, die dienstunfähigkeitsbedingte Frühpension geschickt wurden vom Amtsarzt, dann dürfen die ja durchaus nebentätig sein, ne? Aber nicht in einem großen und wirtschaftlich ambitionierten Rahmen. Dann sind es oftmals diese Tätigkeit, die Arbeit in einer kleinen Buchhandlung, die Arbeit in einem Bioladen, die Arbeit in einem kleinen Schuhgeschäft für Kinder, die diesen Personen wieder Freude bereitet, die ihnen die Idee davon gibt, dass man auch gerne zur Arbeit gehen kann und da was ganz anderes vorfindet, als es in Schule der Fall ist. Das waren 5 Möglichkeiten des Downshiftings, die unsere Kundinnen und Kunden gelegentlich ergreifen. Ich fasse es noch einmal zusammen. Punkt 1, assistierende und verwaltende Tätigkeiten als Büroassistenz, als Verwaltungskraft, als Sachbearbeiterin. Punkt 2, Jobs im Bereich Kundenservice und Kundensupport. Punkt 3, Tätigkeiten im Bibliothekswesen oder in Archiven. Punkt 4, Jobs in der Erwachsenenbildung. Punkt 5, Tätigkeiten in Einzelhandel und Gastro. Wenn du das so hörst, guck mal, was innerlich bei dir anspringt. Das ist nämlich auch ganz interessant. Oft springen dann Glaubenssätze an wie, naja, dafür habe ich nicht studiert. Das ist unter meinem Niveau. Was, wenn mich die Leute sehen? Und mit diesen Gedanken darfst du durchaus mal ins Sparring gehen. Denn vielleicht ist aber ja genau so ein Job derjenige, der dir den Ausstieg aus dem Lehrberuf überhaupt ermöglicht. Stichwort Übergangsgestaltung. Wenn man sich die Hürde enorm hoch hängt, dann braucht es sehr viele Ressourcen, um über diese Hürde zu springen und zum Beispiel nahtlos einen Job zu kriegen. Und gelegentlich ist es diese Art von Übergangsgestaltung, die es möglich macht, dich nebenberuflich überhaupt erst weiter zu qualifizieren. Das schaffen nämlich die meisten neben dem Lehrberuf gar nicht. Und dann eben die Karriereleiter wieder zu erklimmen, die Komplexität wieder zu steigern, die Verantwortung wieder zu steigern und natürlich auch das Gehalt wieder zu steigern und Status. Oft geht es ja um Status und eben, ja, einen Konflikt damit, dass das offensichtlich eine Fallhöhe ist, wenn man solche Berufe ergreift. Vielleicht ist es das aber auch genau nicht, sondern genau das Richtige. Downshifting kann also eine wertvolle Strategie sein, um sich nach dem Lehrberuf neu zu orientieren und zu erholen. Es ist aber wichtig, dass du ehrlich mit dir bist. Ist das langfristig das Richtige für dich? Möchtest du diese Zeit nutzen, um später wieder anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen? Und viele Personen stellen nach einer Phase des Downshiftings fest, dass sie sich eigentlich doch wieder weiterentwickeln möchten. Vielleicht auch, weil diese Phase ihnen das ermöglicht hat, sich selbst von einer anderen professionellen Seite zu bespiegeln. Und dann kann Weiterbildung stattfinden, ein Side-Business stattfinden, Aufstieg in der bereits eingeschlagenen Branche oder eben in einer anderen Branche. Wenn du dich jetzt fragst, Könnte das Teil meiner Strategie sein? Oder vielleicht auch nicht? Und wie komme ich da rein? Du hast von niedrigschwelligen Einstiegsmöglichkeiten gesprochen und auch von höherschwelligen. Wo kriege ich da Orientierung? Dann lass uns gerne darüber sprechen. Buch dir ein kostenfreies Erstgespräch mit meinem Team und wir schauen gemeinsam, welche beruflichen Alternativen zu dir passen könnten. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal an unsere Jahreswechsel-Coaching-Aktionen erinnern, die ich eingangs schon erwähnt habe. Alle Coaching-Starterinnen und Starter im Dezember 25, im Januar und Februar 26 bekommen von uns einen Bonusmonat on top. Das heißt 7 Monate Coaching-Zeit, in der du Klarheit erreichen kannst, in der du Weichen stellen kannst und deinen beruflichen Shift einleiten kannst. Ich freue mich darauf, wenn wir uns vielleicht kennenlernen und ich sage an dieser Stelle bis zur nächsten Folge. Tschüss!